Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung von euch. Ich weiß nicht, Josef hat mich ja nun schon ein bisschen vorgestellt. Eigentlich habe ich dem gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielleicht, wer Aschaffenburg nicht kennt, es ist also Nordbayern, könnte man sagen. Es ist eigentlich mehr Frankfurt als Bayern. Und dort ist also die Andreasgemeinde, eine kleine Gemeinde. Wir haben im Moment 40 Seelen. Und als ich die Gemeinde übernommen habe vor fast 6 Jahren, da war sie eine Gemeinde, die also kaum überleben konnte. So wenige Geschwister waren da und inzwischen sind wir, wie gesagt, 40. Wir haben auch Evangelisationen gemacht und sind sehr dankbar, dass wir überlebt haben. Also beginnen wir mit dem Vortrag. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wie viele Menschen haben schon einmal zu Gott gebetet? Lässt sich das überhaupt messen? Es gibt Studien und Umfragen zum Thema Gebet. Zum Beispiel wurde 2006 eine Statistik erhoben, in der es um die Häufigkeit von Gebeten bei Menschen im Alter von 12 bis 25 Jahren ging. In dieser Umfrage gaben 28,7% der jungen Menschen an, dass sie nie beten würden. Und diese Zahl wurde auch sozusagen als das eigentliche Ergebnis der Studie dargestellt. Knapp 30% dieser Altersgruppe betet also nie. Und für mich persönlich war an dieser Studie etwas ganz anderes interessant. Über 70% also dieser Gruppe gaben an, dass sie unregelmäßig oder regelmäßig beteten. Hätten wir ein solches Ergebnis erwartet? Wären da nicht wesentlich düstere Prognosen denkbar gewesen? Bleiben wir bei dem Ergebnis der sogenannten Shell-Jugendstudie von 2006. Also 28,7% dieser Altersgruppe gaben an, dass sie nie beten würden. Und einmal abgesehen davon, dass ich solche Statistiken immer irgendwie auch interessant finde, so habe ich doch oft auch meine Zweifel bei der Herangehensweise. Nicht, dass ich sie also für falsch halten würde, keineswegs. Es werden da Vorgaben erarbeitet, anhand derer eine solche Befragung durchgeführt werden wird. Doch wo ziehe ich die Grenze? Wo ist die Grenze zwischen, sagen wir mal, einfach nur gesprochenem Wort und Gebet? Wann bete ich? Wer legt das fest? Ist ein, wie die Amerikaner es oft sagen, zum Beispiel, wenn sie erschrocken sind, Jesus ein Gebet oder nicht? Wie oft benutzen wir das Wort Gott in unserer Rede in Deutschland? O Gott ist wohl der häufigste Ausspruch dabei, den viele Menschen vermutlich ähnlich nutzen, sozusagen wie die Amerikaner mit Jesus. Heinrich Böll, einer der meistgelesenen deutschen Autoren der Nachkriegsliteratur, empfahl einmal in einem Gespräch, in einem Interview, das Wort Gott für eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. Nicht das, was damit gemeint ist, nur das Wort, damit wir es nicht mit so vielen anderen Dingen besetzen, ohne uns noch darum zu kümmern, was wirklich hinter diesem Begriff, hinter diesem Wort sich verbirgt. Ist ein Gedanke an Gott, den er jetzt vielleicht hört, oder der Gedanke daran, dass er vielleicht gerade jetzt eingreifen könnte, ein Gebet oder nicht? Doch was ist, wenn wir nicht nur Situationen oder Begebenheiten mit diesem Wort Gott beschreiben? Was ist, wenn wir tatsächlich einmal nach dem dahinter fragen? Was steckt dahinter? Was steht dahinter? Was verbirgt sich hinter jenem vielleicht meistgebrauchten Substantiv der Welt? Ist es eine Philosophie? Ist es ein System? Oder alles nur Spuk oder Irrtum? Vor ein paar Jahren begegnete mir eine Frau, die keine Philosophin war, aber die das tat in meinem Beisein, was vielleicht jeder Mensch zumindest einmal in seinem Leben tut oder tun sollte, nämlich nach dem Sinn fragen. Wozu das alles? Was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Wofür lebe ich eigentlich? Und ich werde ihre Worte niemals vergessen. Sie sagte fast verzweifelt, es muss doch eine Lösung geben. Und dann sagte sie gleich im Anschluss hinterher, es muss wohl etwas mit Liebe zu tun haben. Könnte das der Weg sein? Ist das so einfach? Ist das vielleicht der Schlüssel? Und es ist ja auch irgendwie erstaunlich, dass dies ein ähnlicher Begriff ist wie der Begriff, mit dem wir hier begonnen haben, nämlich mit Gott. Liebe ist ein Wort, das jeder kennt. Kennt aber auch jeder, was dahinter steht? Gibt es, wie auch für den Begriff Gott, einen Beweis für Liebe? Und es gibt nicht genug Menschen, die da ähnlich reagieren wie bei dem Wort Gott. Sie winken ab und sagen, ach ja, Liebe. Ach ja, Gott. Und warum winken denn da so viele Menschen ab? Kennen sie die Liebe nicht? Sind sie ihr nie begegnet? Gibt es Vaterschaft, Mutterschaft, gibt es Ehe, Partnerschaft ohne dieses Wort Liebe? Oder besser gesagt, sollte es diese Beziehungen zwischen Menschen überhaupt ohne Liebe geben dürfen? Wissen wir nicht alle, dass es das alles ohne Liebe niemals geben dürfte? Ist Liebe nicht eine der größten Mächte der Welt überhaupt? Unsichtbar, aber mit einer Macht, die größer scheint als jede Staatsmacht, die es schafft, dass Waffen aus der Hand fallen, dass drohende Hände sich wieder senken, dass Menschen Frieden statt Krieg wählen. Und ich gehe für mich persönlich noch weiter. Sie ist die größte aller Mächte. Und sie ist in der Tat nicht beweisbar. Sollte da vielleicht, wie vorhin schon bemerkt, ein Schlüssel liegen, den wir sozusagen aufheben sollten, wenn wir uns dem Begriff, dem Wort Gott erneut nähern wollen? Sollte da ein Schlüssel verborgen liegen, der den Zugang dafür bietet, warum Menschen überhaupt an einen Gott denken, einen Gott wünschen oder sogar einen Gott ansprechen wollen? Dass sie sozusagen hoffen, dass es da eine Instanz gibt, die eingreifen könnte, die über allem steht, die eben weiser ist als wir Menschen, die wir immer wieder doch so kläglich scheitern. Vor allem ja an unserer Natur, dass wir Liebe leben müssten und oft eben genau das Gegenteil tun als Menschen. Dass wir immer Beweise haben wollen, aber doch wissen, dass Liebe nicht beweisbar ist, aber sie das ist, wonach wir uns eigentlich alle sehnen. Dass wir uns ununterbrochen seit Jahrtausenden gegen das stemmen, wonach wir zutiefst schreien, nach bedingungsloser Liebe. Die uns aber kein Mensch geben kann, keine Macht, kein Konsum, kein Erfolg, kein Lifestyle. Ist es nicht so, dass wir manchmal nur einfach umarmt werden wollen von jemandem, der uns zutiefst und ohne jede Bedingung liebt? Doch zurück zu unserer Ausgangsfrage, was steht dahinter? Was verbirgt sich hinter jenem vielleicht meist gebrauchten Substantiven der Welt, Gott und Liebe? Ist es nun eine Philosophie, ein System oder doch nur ein Irrtum? Gibt es da womöglich auch einen Zusammenhang? Unsere Abende stehen ja unter dem Motto, Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und es stellt sich die Frage, was geschieht, wenn wir diese Frage, die wohl so oder so ähnlich viele Menschen schon in ihrem Leben gestellt haben, stellen. Und diese Frage bleibt dann nicht an der Zimmerdecke oder an der nächsten Wolke hängen. Was wäre, wenn diese Frage nicht bei mir bleibt, sondern den erreicht, an den sie adressiert ist? Was ist sozusagen, wenn der Brief, den ich an Gott schreibe, in meinem Kopf tatsächlich ankommt? Nur mal angenommen, es wäre so. Wäre das nicht unfassbar? Könnte das nicht auch irgendwie alles auf den Kopf stellen, was ich bisher dachte, was ich meinte oder glaubte? Was wäre, wenn das, was die Frau, von der ich vorhin gesprochen habe, die nach einer Lösung fragte und dachte, dass es etwas mit Liebe zu tun haben könnte, tatsächlich der Zugang, der Weg zur Lösung wäre? Es gibt einen kurzen Vers in einem Brief des Neuen Testaments der Bibel, der dem Evangelisten Johannes zugeschrieben wird. Er schreibt dort in 1. Johannes 4 einen ganz erstaunlichen Satz. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Könnte also jene Frau, der ich damals begegnete, recht gehabt haben? Ist das der Zugang? Ist das der Schlüssel zur Lösung? Und ich war mir nicht sicher, dass sie nicht dachte, dass wir immer und sofort dort, wo uns das Wort Liebe begegnet, auch Liebe zu finden ist. Wirklich zu finden ist. Wirkliche Liebe. Liebe, die nicht den eigenen Vorteil sucht. Gibt es das überhaupt? Liebe, die geduldig ist. Kennen wir das? Kennen wir nicht eher das Gegenteil? Dass sobald jemand meint, dass er Liebe erfährt, dass er mehr, ja alles haben möchte, wie Goethe sagt, und möglichst sofort und noch immer mehr. Liebe, die frei von Eifersucht ist, ist das nicht ein Fehler? Kann es Liebe ohne Eifersucht geben? Liebe zwischen Mann und Frau gibt es aus meiner persönlichen Sicht nicht ganz ohne Eifersucht. Ich meine nicht krankhafte Eifersucht, aber wenn wir jemanden wirklich lieben, dann eifersüchteln wir auch. Das gehört dazu. Doch was für eine Liebe soll das sein, ohne Eifersucht? Liebe, die alles erträgt? Ist das nicht zu viel des Guten und erscheint beinahe ein bisschen abgehoben? Aber ahnen wir nicht auch, dass es das geben könnte, ja sollte? Dass es sozusagen ein Zuhause geben könnte, in dem eine solche Liebe auf uns wartet? Sehnen wir uns nicht genau nach einer solchen Liebe? Was wäre, wenn das, was ich jetzt vorlese, es tatsächlich geben würde? Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Sind jene Worte aus dem sogenannten Hohelied der Liebe des Apostels Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Und es gibt Menschen, die diese Liebe ein ganzes Leben lang suchen. Und sie suchen diese Liebe in Beziehungen, in Ehen, in Liebe zu Kindern, in der Liebe zu Hobbys, in der Liebe zu Leidenschaften wie Sport, wie Reisen und anderem mehr. Und es ist ja beileibe nicht schlecht zu suchen. Suchen bedeutet ja, ich bleibe nicht stehen. Und ich hoffe ja, dass wir sozusagen Liebe in Beziehungen finden. Wir haben doch hoffentlich Liebe zu Kindern, denn Kinder werden krank, wenn sie nicht geliebt werden. Übrigens werden auch wir krank, wenn wir nicht geliebt werden. Und ich habe ja auch Leidenschaften, denen ich mich auch liebevoll zuwende. Und ich glaube, dass dies zu unserem Leben gehört. Das muss so sein. Ich war Fotograf und ich liebe das noch immer, zu fotografieren. Ich habe eine ausgeprägte Liebe zu Büchern übrigens. Besonders natürlich liebe ich meine Frau, die Kinder. Und wir müssen auch geliebt werden. Wir verdorren wie Pflanzen ohne Licht und Wasser, wenn wir nicht geliebt werden. Doch liebe Gäste, liebe Gemeinde, diese Liebe, die ich vorgelesen habe gerade, finden wir so bedingungslos nicht in unseren Ehen, nicht in unseren Hobbys, unseren Familien, unseren Leidenschaften. Wir versuchen uns so zu nehmen, wie wir sind. Wir arbeiten vermutlich alle daran. Aber wenn wir vollkommene Liebe, bedingungslose Liebe in der Ehe suchen, dann kann ich nur warnen davor. Das kann kein Mensch leisten. Auch wir können das nicht. Ich kann das nicht. Diese Liebe gibt es nur bei dem, der die Liebe selbst ist. Von dem alle Liebe stammt. Der Evangelist Johannes schreibt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Gott ist Liebe. Und Gott zu erkennen ist ja ein hohes Ziel. Und vielleicht erreicht es niemand von uns. Wir werden eines Tages dann vor ihm stehen und dann werden wir ihn alle sehen. Daran glauben wir ja. Das bedeutet ja aber nicht erkennen. Habe ich meine Frau erkannt, nur weil sie vor mir steht? Doch lassen wir den kleinen Nebensatz des Verses von Johannes zu Wort kommen, um den es vor allem gehen soll. Denn Gott ist Liebe. Und ich denke wieder an diese Frau, der ich damals begegnete und wünschte mir von Herzen, dass viele Menschen da wären, wo diese Frau in ihrer Verzweiflung damals gewesen ist. Es muss etwas mit Liebe zu tun haben, sagte sie. Ich habe ihr dann wenig später ein kleines Heftchen mit dem Johannesevangelium geschenkt. Ich betete jahrelang darum, dass sie darin die Antworten finden dürfte, die sie suchte. Ob sie sie gefunden hat, weiß ich nicht. Gott ist Liebe. Und es gibt für mich kaum eine wichtigere Erkenntnis überhaupt. Beschäftigen wir uns mit dieser Aussage, sind wir an dieser Stelle auf der Suche und fragend, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Doch was könnte das denn jetzt konkret bedeuten? Es ist eine Aussage, aber was könnte oder sollte sie mit mir, mit uns machen? Der Satz selbst macht ja zunächst nichts. Und liebe Gäste, liebe Gemeinde, das Leben ist keine Formel, es ist keine Rechenaufgabe, für die es eine Lösung gibt und damit ist die Frage sozusagen beantwortet, die Aufgabe ist gelöst. Diese Welt ist zu komplex. Wir Menschen oder jeder einzelne Mensch ist ein kleines Universum, wie ich immer sage, für sich. Jeder Mensch findet einen ganz eigenen Zugang zu der Welt. Jeder Mensch hat ganz eigene Erfahrungen, ganz eigene Empfindungen, findet Zugänge, doch die ihm ganz eigen sind. Ich habe keine Formel, die auf alles zutrifft. Und Lösung ist vielleicht ohnehin der falsche Begriff. Aber in einer Sache bin ich mir ganz sicher, wir suchen alle nach Liebe. Wir alle wollen geliebt sein und lieben. Dafür sind wir hier. Und wir wollen alle eines Tages auch wissen, wo wir herkommen. Kinder fragen sich und beginnen eines Tages danach zu forschen, viele Kinder, ob ihre Eltern wirklich ihre Eltern sind. Ich kann mich genau erinnern, wie ich mich das gefragt habe als junger Kerl. In der Pubertät ist das ein Phänomen, das häufig vorkommt. So wollen wir also auch wissen, wo wir herkommen und wo wir hingehen, wir Menschen. Das wollen wir alle wissen. Aber das liegt ja alles sozusagen im Dunkeln. Wir können davon kein Wissen haben. Es bewegt sich im Bereich des Glaubens. Und wir sollten uns vor allem fragen, woher die Liebe kommt. Diese unfassbare Macht, die unser Leben bestimmt, mehr als wir ahnen. Liebe ist unsichtbar, sie ist nicht beweisbar und doch ist sie existent. Unfassbar mächtig. Denken wir über den Sinn nach, dann dürfen wir die Liebe nicht außen vor lassen. Meine Eltern leben schon lange nicht mehr. Aber ihre Liebe zu mir lebt. Ich habe keine Sekunde einen Zweifel daran. Warum? Weil ich das spüren kann. Ganz stark. An unserem dritten Abend werde ich ein bisschen mehr über mein Leben und meinen Weg zu Gott berichten. Ich hatte mich in meiner Jugend von Gott, von Gemeinde weit entfernt. Und die Fragen, die sich mir in fast drei Jahrzehnten Ferne immer wieder stellten, waren vielleicht jene, die sich eben viele stellen. Wozu das alles? Das soll alles gewesen sein. Es muss doch eine Lösung geben. Erwarten wir als Antwort auf diese Fragen Liebe? Ist das nicht vielleicht das Letzte, worauf wir kommen würden? Erwarten wir auf unserer Suche nach Antworten einen liebenden Gott? Erwartet man nicht einen viel eher einen zornigen, einen mächtigen, einen strafenden Gott? Ich habe in einem bemerkenswerten Buch von Crabb, heißt der Autor, ein amerikanischer Autor, Christsein ohne Krampf, lesenswert, ein Bild gelesen, das es irgendwie sehr gut zum Ausdruck bringt, wie wir uns das vorstellen sollen. Wir müssen uns sozusagen eine Tür vorstellen, die nur einen kleinen Spalt geöffnet ist. Über diese Tür werde ich auch in dieser Woche nochmal sprechen und näher eingehen. Aber zunächst aus jener Tür, wenn man sich das vorstellt, in absoluter Dunkelheit. Und eine Tür ist einen Spalt nur geöffnet. Und da dringt ein wunderbar warmes, einladendes Licht von dort raus, sodass man da rein möchte. Man möchte wissen, was ist dahinter? Was ist hinter dieser Tür? Dort ist der liebende Gott, der auf uns wartet. Wir müssen nichts anderes tun, als zu ihm zu kommen. Es ist unglaublich, aber wir sollen genau daran glauben. Gott ist dort und wartet auf sie. Er wartet darauf, dass sie zu ihm kommen. Dass sie zu ihm kommen, so wie sie sind. Und da müssen wir nicht erst alles in Ordnung bringen, damit wir vor ihn treten können. Er nimmt uns, er nimmt sie, er nimmt mich an, wie wir sind. Er wird Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen, das weiß ich. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt dürfen wir einfach nur zu ihm kommen. Er wartet auf uns mit offenen Armen. Wir brauchen nur eintreten. Und wissen Sie, warum er dort auf sie wartet? Weil er sie liebt. Er wird sie annehmen, wie sie sind. Er sieht sie voller Liebe an. Er kennt sie persönlich und nicht nur den Namen. Und das nicht erst jetzt. Er weiß alles von ihnen und hofft mit seinen Engeln, dass sie einfach zu ihm finden. Und wenn sie das verstehen und glauben können, dann ist der erste Schritt getan. Und wenn sie das jetzt vielleicht schon spüren, dass sie gerufen werden, wenn sie so ein inneres Drängen vielleicht erfahren, das zu einer Entscheidung, zu einer Umkehr führen kann, dann sollten wir denen nachgehen, den ersten Schritt zu wagen. Im Anschluss an jeden Themenabend stehen Mitarbeiter hier zur Verfügung, die mit ihnen sprechen, mit ihnen beten, für sie da sein werden. Zum Abschluss der Predigt möchte ich Sie alle bitten, Ihre Köpfe zu neigen und Ihre Augen zum Gebet zu schließen. In meinem Gebet werde ich fragen, ob es Menschen an diesem Abend hier gibt, die ein Gespräch wünschen, ein Gebet wünschen, eine Entscheidung treffen wollen. Oder die eben einfach dieses innere Drängen gespürt haben. Dann möchte ich Sie bitten, das hier vorne mir mit einem kurzen Handzeichen zu signalisieren. Nur die Mitarbeiter und ich werden es sehen. Allmächtiger Gott, danke, dass du so bist. Dass du der Einladende, Liebende bist, zu dem wir kommen sollen, zu dem wir kommen dürfen. Dass du wartest auf uns, ganz egal, wie wir sind, wie wir aussehen, was wir getan haben. Ganz egal, du willst nur, dass wir kommen. Und du stößt uns nicht zurück. Das hast du zugesagt. Lassen Sie bitte noch einen Augenblick Ihre Augen geschlossen. Ich möchte Sie nun bitten, wenn Sie ein Gespräch, ein Gebet wünschen oder etwas verspürt haben, dem Sie nachgehen möchten, mir das hier kurz vorne mit einem Handzeichen zu signalisieren. Vielen Dank. Danke, Herr, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Danke, dass du die Gemeinde so liebst, dass du sie so angenommen hast und dass es uns Vorbild sein darf. Danke, Herr, dass du der Liebende bist. Danke, Herr, dass du Menschen rufst zur Entscheidung. Danke dafür. Amen. Immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.